Guten Morgen zusammen und gleich zu Anfang eine Entschuldigung an alle die, die nervös geworden sind, weil wir auf den letzten Drücker gekommen sind. Wir haben irgendeine falsche Spur in der Baustelle genommen und konnten dann die richtige Abfahrt nicht nehmen. Und dann sind wir rumgeirrt nach Navi und das hat uns dann zu einer Fähre geführt, hier in Möhren, Möhlen oder wie immer. Die fuhr aber nicht. Und wir haben es dann trotzdem noch pünktlich geschafft. Und der Rainer, der sagte, ja, Gott erhört Gebet. Also die, die davon wussten, haben sicherlich dafür gebetet. Vielen Dank dafür. Und, vielen Dank. Und auch noch ein gesegnetes neues Jahr, auch wenn das Jahr schon jetzt 3 Wochen alt ist. Aber trotzdem, es wird sicherlich ein herausforderndes Jahr werden für uns alle. Eben wurde schon für die Situation in der Welt gebetet oder im Mittleren Osten gebetet. Es wird ein herausforderndes Jahr werden. Und auf vieles haben wir keinen Einfluss, außer durch Gebet. Durch Gebet haben wir Einfluss. Und ja, manches können wir vielleicht auch beeinflussen durch unsere Handlungen, durch unsere Einstellung, die wir haben. Ich las von einem Club in London, den gibt es wohl immer noch, Garrick Club. Der ist für Schauspieler, für Schriftsteller, für Künstler und so. Und die treffen sich da und haben dann wohl auch am Jahresende immer ein interessantes Treffen. Und da gehörten zwei Leute zu, da gehörten unter anderem zwei Leute zu, ein Dramatiker mit Namen Frederick Lonsdale und ein Schauspieler namens Seymour Hicks. Und die waren Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die da Mitglieder. Und dann war auch wieder so eine Silvesternacht und der Lonsdale, der hatte ein anderes Mitglied von dem Club noch, mit dem er sich ständig stritt. Und an diesem Silvesterabend ging der Hicks auf den Lonsdale zu und sagt, sag mal, so kannst du das alte Jahr aber nicht abschließen. Jetzt geh doch mal zu deinem Freund und war ein früherer Freund, die hatten sich dann zerstritten. Geh doch mal zu ihm und versöhn dich und rede mit ihm. Na, der Lonsdale steht auf und geht zu seinem Freund, der Freund gewesen war, mit dem er jetzt verfeindet ist, geht zu seinem Tisch, sagt zu ihm, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Und fügt hinzu, aber nur eins. In der Beziehung hat sich wahrscheinlich, in deren Beziehung hat sich wahrscheinlich im neuen Jahr nichts geändert. Das wird wahrscheinlich ähnlich weitergegangen sein, wie es vorher gewesen ist. Ganz anders kann das sein in unserer Beziehung mit Gott. Da muss es nicht so weitergehen, wie es war. Ein Lehrer erzählt, wie ein Schüler nach dem Unterricht ziemlich betrippelt zu ihm kam und sagte, Lehrer, können Sie mir neue Blätter geben für meine Aufgaben? Ich habe meine Blätter total vermasselt. Der Lehrer nimmt die Blätter, sind alle verkleckst und verknickt und so. Und dann zieht er neue Blätter raus, gibt sie dem Schüler und sagt zu ihm, mach's nächstes Mal besser. Freundlich sagt er das, mach's nächstes Mal besser. Ja, und wir sind jetzt drei Viertel durch den ersten Monat des neuen Jahres und wir haben die Möglichkeit, mit Gottes Kraft, mit Gottes Hilfe in dieses Jahr zu gehen. Vielleicht das eine oder andere zu verbessern, zumindest mit seiner Hilfe. Gott hat uns Möglichkeiten dazu gegeben. Wir haben seinen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten will, auf seinen Wegen. Wir haben Jesus, den König, der uns regieren möchte, der uns führen möchte und leiten. Wir haben Gottes Wort, das ein Licht für unseren Weg ist, das uns den Weg in dieses Jahr ausleuchtet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir werden ein junger Mann und ich bin sicher, dass die jungen Frauen auch und auch die alten Männer und die alten Frauen, wie werden wir unseren Weg unsträflich gehen, wenn wir uns halten an Gottes Wort? Und ist immer wieder schön, in der Gemeinde zu sein, die gleiche die gleiche Wertschätzung hat für das Wort Gottes. Und bevor wir da reingucken, lass uns noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du uns die Freiheit erhalten hast, geschenkt hast, uns heute Morgen hier zu treffen, laut zu singen, Gemeinschaft zu haben miteinander, auf dein Wort zu hören, miteinander zu beten. Wir möchten dir danken, dass du derjenige bist, der heute Morgen unser aller Herzen anrühren möchte, durch dein Wort und durch deinen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du meine Lippen segnest, dass sie zu deiner Ehre reden. Amen. Amen. Am vergangenen Sonntag habt ihr im Korintherbrief weitergemacht, in Kapitel 7. Und ich mache heute da weiter, wo ihr letzte Woche aufgehört habt. Und ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass ich den heutigen Text habe und nicht den von letzter Woche. Denn da gibt es ja doch verschiedene Auslegungsmöglichkeiten oder ja, auch bibeltreue Gemeinden sehen da verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Es geht aber auch heute wieder um das Thema Ehe. Nicht ausschließlich, aber auch. Im ersten Teil, den ihr letzte Woche hattet, da schreibt der Paulus in Vers 7, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu bleiben. Ich finde den Text sehr interessant oder diesen Vers sehr interessant, denn wir kennen ja die Kapitel in 1. Korinther 11 und 12 und 13 und 14, also 12, 13 und 14, wo es um die Geistesgaben geht. Und hier steht, dass Ehe und Ehelosigkeit eine Gabe Gottes sind, ein Geschenk Gottes sind. Und dann schreibt er an die Verheirateten in Vers 11, dass man zusammenbleiben soll, dass man sich nicht scheiden soll. Die Bibel kennt da einige Ausnahmen, aber da brauche ich gar nicht darauf einzugehen. Da seid ihr möglicherweise letzte Woche darauf eingegangen, vielleicht auch nicht. Aber im Grunde genommen ist eine Ehe dafür da, dass sie geschlossen wird und dass sie bleibt. Und der Text, den wir eben gehört haben, der vorgelesen wurde, unser Predigtext für heute, der beginnt mit der Aussage, dass jeder in dem Stand bleiben soll, in dem er gerade ist, in dem er berufen worden ist. Paulus nennt da drei Gruppen und wie ich meine, drei Gruppen als Beispiele für die Aussage, dass jeder gemäß seiner Berufung leben soll. Als erstes haben wir in Vers 17 die Ehe. Da heißt es in Vers 17, doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ja, ganz einfach gesagt, bist du in einer Ehe, dann lebe gemäß. Und die nächsten Verse, ab Vers 18, die nächsten Verse zunächst, sagen uns, belehren uns, wie das aussehen soll, Leben in einer Ehe. Bist du Single, dann lebe demgemäß. Und anschließend nennt Paulus zwei weitere Beispiele von dem Stand, in dem wir bleiben sollen, als wir, so wie Gott uns beruft. Aber dann kommt er am Ende des Textes, wie wir gehört haben, noch einmal auf die Frage der Ehe oder Ehelosigkeit zurück, in Versen 25 bis 28. Auch da wiederholt er wieder die Aussage, in dem Stand zufrieden zu sein, in dem wir sind. Sei es verheiratet oder sei es ledig. Paulus ist allerdings schnell zu erklären, zu heiraten ist keine Sünde. Und er erklärt das dann. Was er möchte, ist, er möchte den Gläubigen zusätzliche Lasten ersparen. Ja, jetzt ist Ehe nicht unbedingt eine Last, zumindest sollte es nicht so sein. Aber jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass eine Ehe auch Lasten mit sich bringt. Was sind das für Lasten? Was kann Paulus gemeint haben? Vielleicht Schwangerschaft. Da würde ich sagen, trägt die Frau die Hauptlast, der Mann höchstens Nebenlast. Die Schwangerschaft, Kindersorgen. Alle Eltern kennen das, kennen diese Last, die eine Ehe und eine Familie mit sich bringt, Kindersorgen. Oder Zeit, Zeitmanagement. Oder Finanzen. Oder Streit. Kommt in, also ich würde mal sagen, in jeder Ehe vor. Oder die Fragen des Alters. Paulus möchte den Ledigen zusätzliche Lasten ersparen, die eine Ehe mit sich bringt. Jemand hat gesagt, schweb nicht so auf Wolke 7, dass du blind in die Ehe hineinläufst. Manche sagen, Liebe macht blind. Aber glaub mir, die Ehe ist ein Augenöffner. Und jemand anders hat erklärt, wenn du als Single unglücklich bist, wie kannst du sicher sein, dass die Ehe das plötzlich ändert? Eine Änderung des Familienstandes garantiert kein Glück. Also, die Ehe ist das erste Beispiel, das der Paulus hier nutzt oder das der Paulus hier gebraucht, dass wir zufrieden sein sollen in dem Stand, in dem wir berufen worden sind, in dem wir gerade sind. Als nächstes Beispiel nennt er die Beschneidung. Beschneidung war damals ein großes Thema. Im Alten Testament war es ein Riesenthema. Im Neuen Testament, in den Anfangszeiten der Gemeinde, war es immer noch ein großes Thema. Denn im ganzen Alten Testament, durch das ganze Alten Testament hindurch, war die Beschneidung von Jungen eine Voraussetzung, eine Vorschrift, um zum Volk Gottes zu gehören. Nachdem durch Jesus der Bund der Gnade errichtet war, hat sich das geändert. Und trotzdem klingt in mehreren Briefen im Neuen Testament an, dass Gläubige, die aus dem gesetzesorientierten Judentum kamen, sich mit der Frage der Beschneidung gar nicht so leicht taten. Die hielten daran fest, die hielten da auch als Gesetz, als etwas, was getan werden muss, hielten daran fest. Manche bis zu dem Punkt, dass sie die Beschneidung als heilsnotwendig betrachteten. Und dem tritt der Paulus entgegen. Und er sagt in den Versen 18 bis 20 in 1. Korinther 7, ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Dann sagt er wieder diesen Satz oder schreibt er wieder diesen Satz, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Also ich meine jedenfalls, das sind eigentlich klare und verständliche Worte, die Paulus hier schreibt. Manche kamen aus dem Judentum, als sie gläubig wurden, die waren bereits beschnitten, was ja für sie bis dahin ein wichtiges Zeichen gewesen ist und jetzt war das wertlos. Paulus sagt, bleibt in dem Stand, wie ihr seid. Andere kamen aus dem Heidentum, waren also nicht beschnitten. Und der Paulus sagt zu beiden, bleibt, wie ihr seid, diesbezüglich. Was war, das war und was ist, das ist. Kein Festhalten am Gesetz, keine Rückkehr zum Gesetz und kein Verwerfen des Gesetzes. Bleibt einfach in dem Stand, in dem ihr berufen worden seid. Der Paulus schien das alles recht pragmatisch zu sehen. Er nahm das so, wie es dienlich war. Der Timotheus zum Beispiel, der ihn auf seiner zweiten Missionsreise, auf der zweiten Missionsreise begleitete, hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Timotheus war nicht beschnitten. Paulus wollte ihn mitnehmen auf die Missionsreise. Was lesen wir? Er ließ Timotheus erst beschneiden. Der war schon gläubig. Seltsam, denn er hatte ja gerade gesagt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wie kam das dann? Ich denke, dass der Paulus den Timotheus beschneiden ließ, weil er zuerst, überall wohin er ging, immer zuerst in die Synagogen ging. Und er wollte den Timotheus mitnehmen, wollte ihn vielleicht ausbilden, wollte ihn mit hineinnehmen in das Werk für Jesus. Ja, das wär ziemlich schwierig geworden, ihn in die Synagogen mit hineinzunehmen. Deswegen ließ er ihn beschneiden. Und um es mit einem biblischen Vers zu sagen, er wurde den Juden ein Jude, damit er die Juden für Jesus gewinnen konnte. Was Paulus hier mit den Versen in 1. Korinther 7 sagt, ich meine, es ist zweierlei. Einerseits sagt er, ihr müsst nicht ablehnen, was nicht sündig ist, auch wenn es nicht zum Heil taugt. Ihr müsst es nicht, ihr müsst nicht zu allem Nein sagen, was nicht sündig ist. Und andererseits, bewegt euch nicht neu unter das Gesetz. Bleibt in dem Stand, in dem ihr berufen worden seid. Vers 19 könnte man eine Parallelstelle für zitieren, und zwar aus Galater 5, Vers 6. Da heißt es, denn in Christus hat weder der Beschnittene noch der Unbeschnittene irgendeine Kraft, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. So, jetzt haben wir über Beschneidung geredet. In unseren Breitengraden eigentlich nicht jetzt die 1.000-Euro-Frage. Was wäre für uns aktueller? Was sind für uns die Fragen, die uns in zwei Lager spalten oder die heiße Diskussionen hervorrufen, die uns unsicher machen im Glauben, die vielleicht sogar Zweifel in unseren Herzen wachsen lassen? Was sind bei uns die Fragen? Ist es vielleicht die Frage der Vorherbestimmung, der Erwählung? Ist es vielleicht die Frage der Verlierbarkeit des Heils? Ist es vielleicht die Frage der Gemeindeordnung? Oder sind es Fragen des Dürfens? Was darf ein Christ? Was darf ein Christ nicht? Ja, macht mal eine Tour durch verschiedene Gemeinden und stellt diese Fragen. Und ihr werdet merken, ihr kriegt in jeder Gemeinde vermutlich eine anders schattierte Antwort. Und vorausgesetzt, wir trachten alle danach, den Willen Gottes zu tun, so wie wir ihn aus der Bibel verstehen. Vielleicht sagt der Herr zu uns, bleibt in dem Stand, wo ihr berufen worden, in dem ihr berufen worden seid. Das bedeutet ja nicht, dass dieser Stand ewig so bleiben muss. Ledige heiraten irgendwann. Da hat sich Gottes Berufung, Gottes Führung dann etwas geändert, nicht wahr? Oder Timotheus, der unbeschnitten war, als Gott ihn berief, wurde dann irgendwann beschnitten, damit es dem Werk des Herrn förderlich war. Oder jemand mit theologischen Überzeugungen kommt irgendwann zu einer anderen Erkenntnis. Und das betrifft nicht die grundlegenden Heilsüberzeugungen. Allein durch die Gnade, allein durch Jesus. Darum geht es nicht. Es geht um so einige andere Sachen, die ich eben erwähnt habe. Ich meine, dass wir aus Galater 5, Vers 6 da viel lernen können. Und ich meine, wir könnten den Vers aus Galater 5, Vers 6 vielleicht sogar, ohne das Wort Gottes zu verdrehen, verallgemeinern. Der Vers lautet, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und ich meine, Wir dürfen ihn auch so lesen, denn in Christus Jesus hat weder Ehe noch Ehelosigkeit irgendeine Kraft, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und die nächsten Gedanken, da geht es dann um die Sklaven und die Freien, würden dann lauten, denn in Christus Jesus hat weder der Stand der Sklaven noch der Stand der Freien irgendeine Kraft in sich, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. In welcher Situation auch immer, Jesus Christus und der Glaube an ihn, das ist die Kraft, die durch die Liebe wirksam ist. Und darum kann der Paulus im Text wiederholt schreiben, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Vers 21 heißt es dann, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Ganz kurzer Einschub, zwei, drei Sätze. Paulus sanktioniert hier nicht die Sklaverei. Paulus redet hier zu Sklaven. Es ist keine Auseinandersetzung mit dem Thema der Sklaverei. Er sagt ja sogar, wenn du frei werden kannst, so benütze es. Aber er redet hier zu Sklaven und nicht über das Thema. Und wenn er dann sagt, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, Paulus, du hast gut reden. Der Paulus war ja kein Sklave in dem Sinne, er bezeichnet sich als Sklave Christi, aber das ist ja hier nicht gemeint. Sei ohne Sorge deshalb, weil du Sklave bist. Worüber würde sich denn ein Sklave zum Beispiel Sorgen machen können? Vielleicht durch eine ungerechte Behandlung seines Sklavenmeisters, seines Herrn. Das musste nicht so sein, aber das konnte definitiv so sein. Worüber musste sich ein Sklave Gedanken machen, Sorgen machen? Vielleicht über sein Alter? Die waren ja nicht ewig jung und kräftig, ne? Über sein Alter, über seine Kraft, über Gesundheit? Oder wie man heute bei uns sagen würde, über seine Altersvorsorge? Was ist, wenn meine Kraft nicht mehr reicht, für meinen Meister zu arbeiten? Konnten sich wahrscheinlich jetzt nicht großartig was ansparen. Irgendwo berechtigte Sorgen, würde ich sagen. Vielleicht sorgte er sich auch darüber, was er tun musste. Irgendwelche Tiere anfassen, die als unrein galten. Vielleicht sogar irgendwelche Dinge essen, die als unrein galten. Essen zubereiten, was als unrein galt. Arbeiten verrichten, die schmutzig oder ekelhaft waren und die einen hinterher einfach schmutzig und ekelhaft fühlen ließen. Ich weiß es nicht, aber ihr seht, da waren Dinge, über die sich ein Sklave Sorgen hätte machen können. Und der Paulus hat jetzt gut reden und sagt, ihr Sklaven, bist du als Sklave berufen, sei deshalb ohne Sorge. Ein Ausleger schlägt vor, dass wohl etliche Sklaven, gläubige Sklaven, dachten, sie müssten sich erst die Freiheit verdienen, um aus dem Stand der Sklaverei auszubrechen, damit sie Jesus dienen können. Wie kann ich als Sklave Jesus dienen? Und von daher, ich denke, da ist ein verständlicher Gedanke. Es ist sogar ein Gedanke, den ich immer wieder mal, jetzt nicht jede Woche, aber den ich immer wieder mal im Gespräch mit Leuten höre, die mir dann sagen, ich möchte Jesus so gerne dienen, aber wie kann ich das? 8 Stunden am Tag baue ich irgendwelche Steuerelemente ein. 8 Stunden am Tag repariere ich Autos. 8 Stunden am Tag versuche ich, Versicherungen zu verkaufen. Was habe ich am Ende meines Lebens getan? Ich fühle mich so nutzlos für Jesus. Und wir meinen, Gott hätte uns vielleicht an die falsche Stelle eingepflanzt, um für ihn zu blühen. Wie so ein kleines Mädchen, das durch den Garten ging und plötzlich stehen blieb und eine wunderschöne Blume sah und bestaunte. Dann steckte sie Nase da rein und die duftet so herrlich und sie steht da, ist begeistert und guckt dann runter und sieht, dass der Stängel der Pflanze in einem dreckigen Boden ist. Und sie nimmt den Stängel, reißt die Pflanze mit Wurzel raus, geht zum Bach oder Wasserhahn oder so, wäscht die Wurzel schön sauber. Ja, und nach kurzer Zeit ist die Pflanze verdorrt und ist die Pflanze tot. Und dann sieht der Gärtner, was da passiert ist, und sagt, hey, was hast du mit meiner schönen Pflanze gemacht? Das Mädchen antwortet, tut mir leid, aber mir hat der Dreck nicht gefallen, in dem diese Pflanze stand. Worauf der Gärtner sagt, ich habe die Erde extra so gemischt, dass diese Pflanze blühen und duften konnte. Es war der ideale Boden dafür. Und manchmal denken wir, Gott habe uns vielleicht an falschen Platz gepflanzt, um für ihn zu blühen und für ihn ein Wohlgeruch zu sein. Manchmal möchte Gott uns tatsächlich umpflanzen und er führt uns irgendwo anders hin oder in eine andere Situation oder zu einer anderen Entscheidung. Das kann schon sein. Aber dazu braucht er unsere Hilfe nicht. Das kriegt Gott ganz allein hin. Gott braucht dazu lediglich unseren Gehorsam, ein gehorsames Herz. Wenn er das hat, wenn er das sieht, dann kann Gott viel durch uns tun. Und bis dahin bleib in dem Stand, in dem Gott dich berufen hat. Blühe und dufte da für Jesus, wo er dich hingepflanzt hat. Spurgeon sagt dazu, wer Gott nicht dienen kann, wo er gerade ist, kann ihm auch nirgendwo anders dienen. So ist es. Der Stand ist bedeutungslos für unsere Berufung durch Gott. Ehe oder Ehelosigkeit, unser Zustand, beschnitten sein oder unbeschnitten sein, unsere Herkunft, unsere Vergangenheit oder auch Sklave oder frei, unsere gegenwärtigen Umstände. All das ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, was wir in 1. Korinther 7 und Galater 5, Vers 6 gelesen haben. In Jesus hat alleine der Glaube Kraft, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr seid teuer erkauft, heißt es in Vers 23, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Aber auch der Vers ist wieder interessant. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Hatte Paulus nicht gerade erklärt, ein Sklave soll nicht verzagen, sondern in dem Stand bleiben, in dem er berufen worden ist? Er soll sich nicht sorgen, dass er ein Sklave eines Menschen ist? Jetzt sagt er, werdet nicht Sklaven von Menschen. Paulus hatte aber auch erklärt, und schreibt das immer wieder in seinen Briefen, dass wir zuallererst nicht Sklaven von Menschen sind, Diener von Menschen, Angestellte von Menschen, sondern dass wir zuallererst Sklaven Gottes, Diener des Herrn sind. Das lesen wir beim Paulus praktisch immer wieder. Als Diener des Herrn dienen wir Menschen im Namen Jesu. John Wesley erklärt, was das bedeutet, ein wahrer Diener Jesu zu sein. John Wesley sagt, tu alles Gute, was du kannst, mit allen Mitteln, auf jede Art, an allen Orten, so oft du kannst, für alle Menschen, solange du kannst. Das ist schon eine Nummer, was er hier schreibt. Und der Ausleger Warren Wiersbe, der gibt ein Beispiel, wie das ganz praktisch aussehen kann. Er sagt, gib in jedem Bereich deines Lebens dein Bestes. Tue am Arbeitsplatz den bestmöglichen Job. Sei der beste Ehepartner, der du sein kannst. Und man könnte fortfahren, sei der beste Nachbar, den man sich wünschen kann. Sei der beste Freund, den man finden kann. Sei ein Diener Jesu. Sei ein Diener Jesu in dem Stand, in dem du berufen bist, in dem du gerade bist. Versuch nicht auszubrechen, versuch nicht zu fliehen, versuch nicht gewaltsam Dinge zu ändern. Sei zufrieden in dem Stand, in dem der Herr dich berufen hat. Und wenn er was anders vorhat, dann hat er keine Schwierigkeiten, uns das klar zu machen. Gott mag deine Berufung ändern. Ich habe einen sehr guten Freund in einem sehr guten Job und der betet im Moment darüber, ob er seinen Job aufgeben soll, sein Ferienhaus verkaufen soll, sein Haus vermieten soll, um umzuziehen in ein Missionswerk oder in eine Stadt, wo ein Missionswerk ist und da mit seiner Qualifikation dem Herrn zu dienen. Na, der geht jetzt durch diese Fragen, ja. Ist das Gottes Wille? Und der Herr wird es ihm zeigen. Aber zunächst, bis dahin, dass der Herr uns woanders hinführt, gilt erstmal, ein jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und da möchte Gott uns gebrauchen. Und dazu hat er uns teuer erkauft. Teuer erkauft. Du bist teuer erkauft. Das ist schon ein Gedanke, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken. Was kauft man teuer? Also, wer nicht alles neu haben muss, der geht auf eBay und der kauft billig. Manchmal kriegt er auch dafür was Billiges. Aber was ist teuer? Teuer zahlt man eigentlich nur für das Beste. Für das, was wirklich wertvoll ist. Für das, was man wirklich möchte. Dafür ist man bereit, viel zu bezahlen. Und jetzt sagt uns 1. Korinther 7, Vers 23, ihr seid teuer erkauft. Und das bedeutet, egal ob du ledig bist oder ob du verheiratet bist, ob du beschnitten bist, ob du unbeschnitten bist, ob du Sklave bist, ob du Freier bist, völlig egal. Ist egal, was du aus deiner Vergangenheit mitbringst. Ist egal, wie es vorher war. Ist egal, ob du Sklave bist, ob du noch in Fesseln bist, ob du noch an Sünde gebunden bist oder nicht. Es ist ein teurer Preis für dich bezahlt worden. Es ist egal, ob Sorgen dich quälen. Es ist egal, ob Sünden dich immer noch quälen. Gestern Nacht bin ich von einer Männerfreizeit zurückgekommen. Das sind immer super Zeiten, wo man auch miteinander reden kann, wo man miteinander Kämpfe kämpfen kann, Sorgen vor dem Herrn ausbreiten kann, Sünden vor dem Herrn ausbreiten kann, Dinge, die einen beschweren, Dinge, die unser Gewissen belasten, Lügen, Heuchelei, eine gescheiterte Ehe, eine Abtreibung, vielleicht eingesessen im Gefängnis für dieses oder jenes. Oder Sorgen über körperliche oder psychische Lasten, die Menschen mit sich rumschleppen. Du bist teuer erkauft. Da ist ein gewaltiger Preis bezahlt worden für dich. Um dich aus der Finsternis herauszukaufen. Und in das Licht Gottes zu stellen. Es war ein hoher Preis, es war ein Blutpreis. Der Sohn Gottes wurde Mensch mit Fleisch und Blut und ließ sich ans Kreuz nageln, um durch sein Blut für unsere Schuld zu sterben, für die Sünden der Menschen, um uns zu erretten. Du bist wertvoll für Gott. Lass dir das heute Morgen sagen. Und wir sehen so ein tolles Beispiel am Volk Israel. Das Volk Israel hat ja, das muss man sagen, hat ja nun mal die längste Zeit seiner Existenz Gott verworfen und ihn links liegen gelassen, ihm den Rücken gezeigt. Eigentlich bis heute, mit Ausnahmen, klar. Und trotzdem sagt Gott zu ihnen in einer Zeit, in der sie gerade die Meisterprüfung machten, Gott zu verwerfen, sagt Gott in dieser Zeit zu ihnen in Jeremia 31, 3 und 4, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade, ich will dich wieder aufbauen. Die traurige Tatsache ist die, dass wir in uns selbst tatsächlich wertlos sind. Dass wir in uns selbst tatsächlich verdorben sind, durch und durch. Das beweisen wir uns ja als Menschen immer wieder neu. Wir gucken die Nachrichten oder gucken sie vielleicht auch nicht mehr, weil wir genau das nämlich sehen. Dass unser Handeln wertlos ist, dass wir verdorben sind durch und durch. Und Gott sieht unsere Wertlosigkeit und Gott sieht unsere Verdorbenheit und Gott sieht unsere Vergangenheit. Und er liebt uns trotzdem, so wie er uns immer geliebt hat. Und du strauchelst und fällst, auch als Christ. Und er liebt dich trotzdem, weil du wertvoll bist und teuer erkauft. Und er hilft dir wieder auf, wie Jesaja 40 sagt. Und er sagt zu denen, die versagt haben, in Jesaja 43, Vers 4, weil du teuer bist in meinen Augen. Das sagt er zu Israel, zu einem Volk, das gerade in dieser Situation, wo sie diese Worte hören, gegen Gott rebelliert. Vor der babylonischen Gefangenschaft steht, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Gott hat für dich den Höchstpreis bezahlt. Und weil Jesus uns so mit seinem Blut teuer erkauft hat, darum kann in deinem Leben und in meinem Leben das Wichtigste geschehen, was überhaupt möglich ist. Das, was in deinem Leben und meinem Leben geschehen muss, damit wir leben und sterben können, damit wir vorbereitet sind zu leben und zu sterben. Wenn du die Erlösung durch Jesus annimmst, oder vielleicht auch bereits angenommen hast, dann darfst du zufrieden sein mit dem Stand, in dem du gerade bist. Weil du teuer erkauft bist, wertvoll in Gottes Augen. Ein letzter Gedanke hierzu. Gott hat dich berufen in dem Stand, in dem du gerade warst, als du gläubig geworden bist. Im Studium, in der Ausbildung, im Berufsleben, angestellt oder selbstständig, ledig oder vielleicht auch bereits verheiratet, jung oder alt, man kann hinzufügen, arm oder reich, wie auch immer. Du warst in einer bestimmten Situation, als Gott dich berufen hat und als du gläubig wurdest. Und die meisten von uns, die sind nach der Wiedergeburt erstmal froh, dass wir Christen geworden sind. Und bei manch einem ist dann der Gedanke, oh, jetzt wird alles anders, jetzt bin ich Christ geworden. Jetzt finde ich auch einen Ehepartner. Jetzt kriege ich auch eine Gehaltserhöhung. Jetzt wird Gott mich auch wieder gesund machen. Und dann merken wir irgendwann, dass Gott all das tun kann, aber dass er es nicht immer tut. Dass er es durchaus hier und da manchmal tut, aber durchaus hier und da manchmal auch nicht tut. Und dann fangen wir an zu jammern. Also, ich möchte hier nichts verallgemeinern. Dann fange ich an zu jammern. Und dann fange ich an zu zweifeln. Herr, warum? Warum ist das so? Und dann klagen wir. Klagen wir über die Erde, über den Ort, an den Gott uns gepflanzt hat. Passt uns irgendwie nicht. Der Druck, die Schwierigkeiten, die Prüfungen und all das. Gott hat das alles so wie der Gärtner zusammengemischt, dass wir genau da in dieser Situation für ihn wachsen und blühen und duften können. Leute, ich bin so oft ermutigt worden im Glauben durch Geschwister, die unter anderem den Satz gesagt haben, ich bin Gott dankbar für den Unfall, den ich hatte, durch den ich den Rest meines Lebens behindert bin, weil dadurch bin ich zum Glauben gekommen oder dadurch bin ich wieder zurück zu Jesus gekommen. Ich habe sowas nie erlebt. Aber solche Dinge, die ermutigen mich. Gott hat uns in eine Situation hineingepflanzt, in der er möchte, dass wir wachsen, für ihn blühen und für ihn duften. Wenn Gott einen schwierigen Boden in unserem Leben hat, das heißt nicht, er muss immer schwierig bleiben, aber wenn wir merken, wir sind im Moment in einer Situation, wo es schwierig ist, dann hat Gott das mit einem Gedanken Gottes getan. Und dann sagt er uns, jeder bleibe in dem Stand, in dem Gott ihn berufen hat. Wir haben nicht immer die Wahl, den Boden zu ändern, in dem wir gepflanzt sind. Aber wir haben die Wahl, wie wir darauf reagieren. Und Corrie ten Boom, die sicherlich auch hier des Öfteren zitiert wird, die hat mal gesagt, wenn man die Welt betrachtet, wird man verzweifelt sein. Wenn man nach innen schaut, wird man deprimiert sein. Und wenn du auf Gott schaust, dann wirst du zur Ruhe kommen. Es gibt leidvolle Situationen, auch in unserem Leben als Christen. Wir werden von der Welt angefeindet, wir werden von Satan und von unserem Fleisch versucht, wir werden von Gott geprüft, eben wurde der Hiob erwähnt, dass es leidvolle Situationen gibt in unserem Leben, das ist normal. Das ist normal. Manches sind Prüfungen, manches ist auch selbst verschuldet. Man kann nicht alles auf Gott abwälzen, ja, Gott prüft mich sehr. Manchmal haben wir einfach Dummheiten gemacht und müssen dann auslöffeln, was wir uns eingebrockt haben. Aber oft bringt Gott uns auch in Situationen, in Umstände, wo wir Dinge lernen, die wir sonst nie gelernt haben. Ich kann auf Zeiten in meinem Leben zurückblicken, wo ich sage, boah, möchte ich nie in meinem Leben wieder durchgehen. Aber die Lektion, die ich da gelernt habe, die möchte ich nie wieder verpassen. Solange es Gott nicht selbst ist, der uns bewegt, der unseren Stand verändert, lasst uns in dem Stand bleiben, wo Jesus uns hineingepflanzt hat, dem er uns berufen hat. Lasst uns dafür ihn blühen, lasst uns dafür ihn duften, lasst uns dafür ihm dienen. Und lasst uns nicht in die Welt gucken, wie Corrie ten Boom sagt, danach Hilfe suchen oder nach sonst was, nicht in uns selbst, sondern aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, weil da kommen wir zur Ruhe, egal wie unsere Situation im Moment ist. Ich möchte nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das, was du heute Morgen durch dein Wort in unsere Herzen gesät hast, dass es aufgeht, dass es Frucht trägt, dass du unser Leben im Alltag auch dadurch ein Zeugnis sein lässt, dass du uns prägst. Herr, und wir wollen zufrieden sein in dem Stand, in dem wir gerade sind und wollen dir danken für den Stand, in dem wir gerade sind, Herr. Sei es, dass wir es tun, ohne zu verstehen, aber im Glauben, wie der Hiob, oder sei es, Herr, dass wir sehen und schon schmecken dürfen, was du gerade Gutes an uns tust. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr, und wir möchten für dich leben. Amen. Amen.